Hey, sag mal, Birte, erinnerst du dich noch an Phileas Fogg?
Phileas Fogg aus Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne?
Ja, ganz genau.
Ah, ich habe erst vor kurzem eine Neuverfilmung des Romans gesehen, als Miniserie mit dem großartigen David Tennant in der Hauptrolle. Weißt du denn auch noch, wie sein Reisebegleiter hieß?
Der hieß Jean Passepartout.
Chapeau, nicht schlecht.
Ich habe als Kind diese ganz alte Verfilmung aus den, ich glaube, 50er, 60er Jahren echt ein paar Mal geguckt. Ein echter Schinken ging so 3 Stunden, aber ich fand's super.
Sehr cool. Aber worauf wolltest du da jetzt eigentlich hinaus?
Ach so, genau. Was ich damit sagen wollte, ist, dass es mir jetzt mit uns so ein bisschen geht, wie mit den beiden Abenteurern am Vorabend ihrer Heimkehr, weil wir jetzt fast am Ende unserer Expedition im Westend angekommen sind.
Ja, das stimmt.
Oh. Und dass ich auf dieser Expedition echt auch viel gelernt habe, also über die Welt der Finanzen.
Und deine Erkenntnisse?
Meine Erkenntnisse. Also, die Welt der Finanzen ist mir auf jeden Fall deutlich näher gekommen. Und es ist nicht so ein fremder Ort, wie ich immer dachte, sondern ich habe auch gesehen, wie das ein wichtiger Teil unseres Alltags wird, weil Geld nun mal zum Leben dazugehört und viele Leute tatsächlich auch die Mittel haben, zum kleinen Investor zu werden.
Clemens Schürmann-Fink hat uns ja bereits in Folge 1 verraten, dass man mit 1 Euro am Tag zum erfolgreichen Anleger werden kann.
Ja, und Thomas Kehle und Ferhat Öztürk haben uns die wichtigsten Indizes gezeigt und erklärt, welche ETFs für Anfänger und welche eher für Fortgeschrittene geeignet sind.
Und mit Ben Schliebener haben wir über Themen-ETFs gesprochen.
Wie auch mit Lisa Osada und Dr. Andreas Beck. Ich habe für mich mitgenommen ausgefallene Themeninvestments. Die machen eigentlich nur Sinn, wenn man an der Basis breit gestreut investiert. Also Stichwort Core-Satellite-Strategie.
Und über Kryptowährungen, da haben wir auch gesprochen.
Das war auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen.
Ah, und warum?
Ja, weil ich Kryptos vor Ihnen wie tatsächlich noch nicht richtig verstanden habe. Und ja, unsere Gäste Miss Krypto, Mirko Rexig und Barbara Schlüter, die konnten echt gut erklären, was die technische Grundlage ist, also Blockchain und so. Und haben auch gezeigt, dass es auch bei Kryptowährungen ein solide und vielleicht eher spekulativ gibt.
Ist Bitcoin das neue Gold, haben wir da unter anderem auch gefragt. Und wir haben später in einer anderen Folge mit Luca Rolle und Helmut John über Depotpflege und Rebalancing geredet. Und Caroline Zalkas hat uns verraten, wie man es zum Millionär schaffen könnte.
Ja, die Tipps gerade auch zum Mindset, das dafür richtig ist, die hätte ich ganz gut gebrauchen können, als ich ein bisschen jünger war.
Und Claudia Müller und Christian Binder, mit denen haben wir darüber gesprochen, wie man mit Kindern über das Thema Geld reden kann und wie man ihnen das spielerisch näher bringt und welche Möglichkeiten es gibt, um Geld für Kinder anzusparen.
Fand ich auch super wichtig. Und falls ihr einige Folgen verpasst habt oder eine Folge verpasst habt, dann schaut doch einfach mal in eurem Lieblings-Podcast-Player und holt das nach.
Für die letzte Etappe auf unserer Expedition Investment kommen wir heute von unserer gewohnten Reiseroute ab und betreten noch einmal neue Pfade. Wir sprechen nämlich in einem längeren Interview mit Heike Fürpers-Peter und Simon Klein.
Die Namen sagen euch jetzt nichts? Kein Problem, erkläre ich euch. Heike Fürpers-Peter ist Geschäftsführerin bei Morgenfund und Simon Klein ist Global Head X-Trackers Sales. Beide sind so etwas wie die Super-Experten unserer Sponsoren von Expedition Investment.
Wir wollen von den beiden unter anderem wissen, wie sieht eigentlich euer Portfolio aus? Welche Tipps habt ihr für Neulinge bei der Geldanlage? Und reden wir Deutschen eigentlich wirklich so ungern über Geld?
Und hier noch eine kleine Anmerkung, wie ihr es von Expedition Investment kennt. Wenn es Begriffe gibt, die unverständlich sein könnten, gibt's kleine Einschübe, wo wir diese Begriffe dann erklären. Und ein weiterer Tipp noch für euch, falls ihr noch speziellere Fragen habt, am 30.09. habt ihr um 18 Uhr die Möglichkeit, in einer Live-Session ganz spezielle Fragen zu euren Investments an unsere Profis zu stellen von X-Trackers und Morgenfund. Meldet euch an, der Link in den Shownotes. Aber jetzt Folge 10, das große Gespräch mit Heike Fürpers-Peter und Simon Klein. Heike, Simon, ein beliebtes Sprichwort sagt, über Geld spricht man nicht. Ja, und das Thema unserer Staffel war ja ein bisschen, ja, oder eben doch, dass man viel mehr über Geld reden muss. Und da wollte ich jetzt mal so wissen, eure persönliche Geschichte, da wollen wir mal so ein bisschen reingucken. Wie habt ihr das denn erlebt, als ihr jünger wart? Wie seid ihr denn aufgewachsen? Mit diesem Sprichwort oder anders?
Ja, ich muss sagen, ich fand ja eigentlich, dass auch daran lag, dass man vielleicht auch gar nicht so viel Geld hatte damals. Ist ja jetzt doch schon ein paar Jährchen her. Es gab kein Internet. Die ganzen Informations- Möglichkeiten waren auch beschränkt. Es gab auch keinen, sage ich jetzt mal, Neobroker, keine Online-Bank und solche Dinge. Also das heißt, das Wissen war eigentlich relativ beschränkt. Man hat halt hauptsächlich Sparbuch, wahrscheinlich Lebensversicherung, man hat einen Kredit abbezahlt und so weiter. Da gab es gar nicht so die Möglichkeiten, sich so über Geld zu unterhalten. Und ich denke, das hat sich jetzt natürlich auch massiv geändert.
Ja, ich glaube, dem stimme ich zu. Ich glaube, gesellschaftlich hat sich da schon einiges getan. Gerade auch nochmal verstärkt nach der Corona-Zeit ist da so ein Boom an Informationsflow und auch ein Interesse hat da stattgefunden. Ich selbst jetzt von meiner Historie, ich glaube, bei uns zu Hause ist so ein bisschen mehr wahrscheinlich drüber geredet worden, weil eigentlich so von der Historie, mein Opa hat in der Bank gearbeitet, meine Mutter hat, bevor sie Hausfrau wurde, sozusagen in der Bank gearbeitet. Also war das eher ein bisschen offener vielleicht das Gespräch darüber als bei anderen.
Simon, bei dir im Titel steht Global Head. Vielleicht kannst du uns sagen, wo liegen wir Deutschen denn da mit unserer Finanzbildung so nach deinen Eindrücken im internationalen Vergleich?
Also ich bin jetzt zurzeit viel auch in den USA unterwegs und da spricht man natürlich sehr gerne über Geld. Da zeigt man das auch ganz gerne. Und da sind die Leute auch stolz und man sieht halt auch, dass die Leute dann teilweise den anderen ansprechen und sagen, hey, wie hast du das denn geschafft? Und dann erzählt dann jeder gerne über seine Erfolgsstory. Man merkt halt auch, dass früher halt auch in den USA verstärkt auch schon auf Aktien gesetzt worden ist. Also die, sag ich mal, zur Altersvorsorge sehr stark schon in Aktien investiert worden ist, wobei der, sag ich mal, der Deutsche wahrscheinlich verstärkt auf ein Sparbuch gespart hat oder irgendwelche Bundesanleihen gekauft hat, sehr konservativ unterwegs war, ein Haus gekauft hat, Kredit abgezahlt hat. Das ist ein bisschen von der Mentalität ein bisschen anders, würde ich jetzt sagen, jetzt, wenn ich jetzt so den Vergleich ziehen kann zwischen den beiden Ländern.
Bundesanleihen sind übrigens Staatsanleihen, die von der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben werden, um Kapital von Investoren zu leihen. Diese Anleihen sind eine Form von Schuldtiteln und stellen eine ziemlich sichere Anlageform dar, da Deutschland als Staat eine sehr hohe Kreditwürdigkeit hat. Bundesanleihen sind besonders in Krisenzeiten beliebt, da sie als sicherer Hafen gelten.
Ja, guck mal, Mensch, das ist wieder was, das hätte ich total gerne in der Schule gelernt. Und ja, vielleicht da auch die Frage, wir hatten uns das in unserem Podcast schon mal überlegt, Finanzbildung als Schulfach, wie sieht's bei euch aus? Wärt ihr dafür?
Ganz klar.
Absolut. Ich meine, es gibt ja schon einiges im Wirtschaftsunterricht, aber das ist dann halt nur so am Rand beleuchtet. Ich glaube, da kann man noch verstärkt machen. Es geht ja auch letztendlich darum, früher anzufangen. Das ist ja wie beim Zinseszinseffekt.
Bei dem man nicht nur Zinsen auf das ursprüngliche Geld bekommt, sondern auch auf die Zinsen, die man bereits erhalten hat. Das bedeutet, das Geld wächst immer schneller, weil man auf immer mehr Geld Zinsen erhält.
Je früher man anfängt zu sparen oder zu investieren, es geht ja nicht um das Thema Spekulieren, sondern wie kann ich mir langfristig ein Vermögen aufbauen, um meine Ziele, sage ich jetzt mal, zu oder Wünsche zu erreichen. Und da muss ich auch gar nicht viel Geld haben. Darum geht's ja, dass ich letztendlich dann auch einfach mal anfange damit, mit kleinen Beträgen kontinuierlich. Und ich glaube, sowas kann man sehr gut auch in der Schule schon vermitteln, dass es gar nicht darum geht, schon Geld zu haben, das man anlegt, sondern wie kann ich Vermögen aufzubauen. Und da kann man, glaube ich, noch viel, viel mehr machen.
Jetzt aber erstmal ein kleiner Break. Mit kurzen Infos zu Morgenfund und X-Trackers, den beiden Sponsoren der Expedition Investment. Denn den beiden Sponsoren wirst du oft begegnen, wenn du das hier Gelernte direkt in die Tat umsetzen möchtest. X-Trackers ist die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS und in diesem Bereich der größte deutsche Anbieter. X-Trackers bietet dir kosteneffiziente Produktlösungen, die sämtliche Märkte, Anlageklassen und Regionen umfassen. Auf xtrackers.de findest du viele Infos rund um das Thema Investieren mit ETFs. Auf morgenfund.com bekommst du Zugang zur digitalen Vermögensverwaltung und natürlich zu vielen Fonds und ETFs von verschiedenen Anbietern. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Also, worauf wartest du noch? Nimm deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand. Schritt für Schritt mit X-Trackers und Morgenfund. Schau in die Shownotes für mehr Infos und die Links. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Wie war denn euer Weg eigentlich, euer persönlicher Weg in die Finanzbranche?
Genau, Heike, du hattest ja eben auch schon gesagt, ja. Familiär war schon eine gewisse Vorbelastung da vorhanden.
Genau, die war schon da. Also das Interesse an den Finanzmärkten war immer da. Aber bei mir war so die Entscheidung, geht es in die Unternehmensberatung oder in die Finanzmärkte? Und das kam dann im Grunde genommen am Ende meines Studiums über einen Professor von mir, der Kontakte nach Frankfurt hatte. Und dann hat sich das entwickelt. Und dann konnte ich da bei Merrill Lynch im Zertifikatebereich beginnen, was natürlich damals Ende der 90er super interessant war. So, dass so die Vorläufer der ETFs da mit an denen mitzunehmen. Zu arbeiten und dann eben relativ schnell auch an den ersten ETF-Emissionen in Europa.
Bevor ich dich jetzt nach deinen Erfahrungen frage, einmal ganz kurz die Erklärung zu den Zertifikaten. Zertifikate, das sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die von Banken oder anderen Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese beziehen sich auf einen Basiswert wie Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen und bilden die Wertentwicklung des Basiswerts nach bestimmten Regeln ab. Anleger können dadurch in diese Anlageklassen investieren, ohne sie direkt kaufen zu müssen. Allerdings kann es sich hierbei um ein komplexes Produkt handeln. Also Achtung. Aber genau, jetzt zu dir, Simon. Wie war denn dein Weg in die Finanzbranche?
Ja, bei mir war es interessanterweise, du hattest ja auch die Schule erwähnt gehabt. Also es ging dann tatsächlich über so einen Wirtschafts-, sag ich jetzt mal, Kurs. Da sind wir dann animiert worden, letztendlich dann an Börsenspiel einer Zeitung dran teilzunehmen. Und das war eigentlich super interessant gewesen. Und dann musste man täglich praktisch seine Hausaufgaben machen, die Zeitung lesen, auch in so ein Musterportfolio investieren. Und da habe ich dann wirklich Interesse an den Finanzmärkten gewonnen. Es hat mich auch nicht losgelassen. Ich habe auch damals mit 14 schon Commodore-Aktien gekauft und verkauft. Ich hätte damals Apple kaufen sollen und sie liegen lassen sollen. Also habe ich aber die falsche Aktie ausgewählt gehabt.
Kurzer Einschub, der Hersteller Commodore, die Älteren unter den ZuhörerInnen erinnern sich, beherrschte in den 80er Jahren den Heimcomputermarkt. Ein Kumpel von mir hatte einen Amiga 500, auf dem wir immer Fußballmanager gespielt haben. Commodore musste 1994 allerdings Insolvenz anmelden. Und kurz darauf begann der rasante Aufstieg von Apple. Was folgten, waren bunte iMacs, der erste iPod, später das iPad und natürlich das iPhone. Der Erfolg von Apple kannte keine Grenzen.
Aber es hat Spaß gemacht und da war eigentlich für mich klar, ich will in der Finanzbranche bleiben. Hat dann über ein BWL-Studium da auch einen Fokus drauf gelegt auf Finanzen, bin bei der Bayerischen Landesbank in München, habe ich dann angefangen. Zuerst im Aktienhandel, hat damals auch 2001 schon die ETFs gehandelt, als die nach Europa gekommen sind. Also vom Tag 1 war ich mit dabei, was die ETFs anbelangt. Und bin dann später auf die Vertriebsseite, auf die Sales-Seite gewechselt, um da halt auch den Dialog mit den Investoren zu haben, was dann vielleicht doch im Nachhinein ein bisschen spannender war.
Ist schon auch ein Game-Changer für die Finanzbranche gewesen, so die ETFs, oder?
Ich finde schon, also ganz klar. Ich meine, mit einem ETF kann ich alle möglichen Märkte kaufen. Ich kann alle möglichen Anlageklassen kaufen. Es gibt die unterschiedlichsten Themen. Es gibt jetzt auch Krypto-Währungs-ETFs oder ETCs, wie die heißen. Und das ist dann schon ein Game-Changer, weil es auch einfach ist zum Investieren.
Wie siehst du das, Heike? Wie nimmst du das wahr? Du bist ja auch schon lange im ETF Game mit dabei.
Ich habe auch im Anfang der 2000er da angefangen und am Anfang war es wirklich für professionelle Anleger. Und wir haben ja alle relativ lange darin hingearbeitet, dass immer mehr Endinvestoren auch in ETFs investieren. Weil es ganz klar ist, der ETF bietet eben die Möglichkeit für die Endanleger zu gleichen Konditionen wie für institutionelle Investoren zu investieren.
Jetzt komme ich ja eher so auch aus so einer geisteswissenschaftlichen Richtung und da ist natürlich so, dass man könnte fast von einem angeborenen Skeptizismus gegenüber den Finanzmärkten reden und man hat, meistens ist es, und das habe ich natürlich auch jetzt durch unseren Podcast rausgefunden, eher so eine Art von fehlender Bildung in dem Bereich natürlich. Aber wenn wir zum Beispiel mal sagen, in den frühen Jahr 2000 oder lange Jahre hat man zum Beispiel ja immer gesagt, mit Immobilien, da kann man gar nichts falsch machen. Und wenn wir jetzt mal so eine Parallele schlagen, dass Leute, die das einfach nur hören, die sich wirklich nicht näher damit auseinandersetzen, das Gefühl kriegen, bei ETFs kann ich gar nichts falsch machen, könnt ihr da den Skeptizismus verstehen, dass sie sagen, das ist doch wieder nur so eine Sache?
So ein Hype quasi.
So ein Hype, ja. Könnt ihr das aus eurer Perspektive oder seid ihr da schon zu tief im Game, dass ihr sagt,
ich glaube, bei allen Investitionen ist es so, dass ein gesunder Skeptizismus gar nicht schadet, weil ich glaube, das Wichtige ist in alles, was man investiert, dass man sich klar ist, was man macht, dass man versteht, was man dabei tut und sich das genauer anschaut. Bei den ETFs ist sicherlich der Vorteil, dass es an sich diversifizierte Produkte sind über die verschiedenen Indizes. Aber auch klar, auch da muss man als Anleger sich anschauen, wie viel Aktienquote möchte ich nehmen, in welche Länder möchte ich investieren, möchte ich ein Währungsrisiko eingehen, ja oder nein. Also ich glaube, gerade auch beim Investieren, man soll es sich trauen, aber man muss sich auch genau anschauen, was man macht und ganz klar sich dann überlegen, was passt zu meinem Zeithorizont, zu meinem Risikobewusstsein auch. Will ich lieber eben ein höheres Risiko eingehen, mehr Aktieninvestments, oder will ich auch noch ein bisschen Absicherung über Zinsinvestitionen, über Geldmarktfonds?
Geldmarktfonds sind übrigens Investmentfonds, die in kurzfristige, hochliquide Geldmarktinstrumente investieren, zum Beispiel Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Häufig werden sie als kurzfristige Parkpositionen für Kapital oder als Cash-Alternative genutzt.
Also es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Und wenn man einfach diesen Skeptikern sagt, hey, du sollst ja nicht spekulieren, du sollst ja heute nicht das ETF kaufen und vielleicht übermorgen verkaufen, dann wieder woanders reingehen, sondern das geht ja auch ums Investieren. Und das ist, glaube ich, heute auch ein bisschen das Thema, so ein bisschen zu differenzieren, spekuliere ich oder investiere ich? Und wenn ich sage, ich möchte investieren, regelmäßige Beiträge, einmal im Monat über einen Sparplan, dann habe ich den sogenannten Cost-Averaging-Effekt, wo ich dann, wenn die Märkte mal ein bisschen nach unten gegangen sind, mehr Anteile kaufen kann.
Ja, der Cost-Average-Effekt, auch Durchschnittskosteneffekt genannt, ist eine Anlagestrategie, bei der man regelmäßig einen festen Betrag in eine Geldanlage investiert, unabhängig davon, wie der Preis dieser Anlage schwankt. Bei hohen Kursen werden weniger Anteile gekauft, bei niedrigen Kursen mehr. Dadurch reduziert sich das Risiko von ungünstigen Einstiegszeitpunkten und Kursschwankungen werden geglättet.
Heike, Simon, wie sieht das denn bei euch aus? Mögt ihr uns vielleicht verraten, wie ihr jeweils investiert oder ob das vielleicht sehr unterschiedlich ist oder doch eigentlich relativ ähnlich, da ihr beide auch in der Finanzbranche arbeitet?
Im Grunde genommen habe ich ein diversifiziertes Portfolio aus vielen ETFs, aber auch einzelnen aktiven Fonds. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen Kern-Satellitenansatz, also regionale Aufteilung und dazu so ein paar interessante Branchen, sei es jetzt im Healthcare, Artificial Intelligence und ansonsten halt in sehr großes Klumpeninvestment, wahrscheinlich auf der Immobilienseite, so das typische, das Haus, das man hat. Und dazu dann noch die üblichen Absicherungen über Berufsunfähigkeitsversicherung, sowas in der Richtung, aber eben vom Investitionsportfolio, ein Kernsatellitenansatz, würde ich mal so sagen.
Den Begriff Klumpeninvestment oder Klumpenrisiko hatten wir auch in unserer Folge mit Ben Schliebener von Investieren mit Ben. Klumpenrisiko bedeutet, dass man sein Geld nicht gut genug verteilt hat und zu stark auf eine oder wenige Investitionen setzt.
Ja, Simon, wie sieht es denn bei dir aus mit deinen Investments und unterscheiden die sich sehr von denen von Heike?
Also das war bei mir, als ich angefangen habe, nicht so. Da hat man gerade im Studium, hat man eigentlich mehr so gerne spekuliert. Da wollte man dann vielleicht auch mal ein Auto fahren und man war als Student, hat wenig Geld gehabt. Da hatte ich relativ viele Optionsscheine und Derivate in Depot gehabt und so weiter.
Kurzer Reminder, Folge 8, Optionsscheine waren ja schon ein Thema bei uns. Optionsscheine geben mir das Recht, etwas in der Zukunft zu einem festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Und Derivate sind allgemein Finanzprodukte, die ihren Wert aus einem anderen Vermögenswert ableiten. Beides komplexe Produkte.
Oder dann 99 auch einige Internetaktien. Aber das hat sich jetzt natürlich dann auch mit Familie und mit Kindern natürlich auch deutlich geändert. Also gleicht sich das so ein bisschen bei mir an. Also ich habe eigentlich fast nur ETFs im Portfolio. Natürlich auch den ein oder anderen aktiven ETF, aber auch ein paar Einzelaktien und aber auch einige Themen-ETFs, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und dann gibt es aber auch Geldmarkt-ETFs, wo man letztendlich dann weiß, was man auch bekommt, nämlich den Tagesgeldzinssatz. Also man merkt, es ist jetzt gar nicht mehr so unterschiedlich. Das mit der Immobilie kenne ich auch. Also insofern gleicht sich das dann an, aber es kann sein, dass wir von unterschiedlichen Faden gestartet sind.
Und ich glaube, da könnte vielleicht der Unterschied Mann und Frau sein. Also ich hatte jetzt die Optionsscheinphase eher nur auf der Anbieterseite, aber weniger im Selbstgebrauch. Ich glaube tendenziell, dass Frauen vielleicht einen Ticken vorsichtiger sind und vielleicht schon von Anfang an so ein bisschen risikoaverser. Aber ansonsten glaube ich, dass es sich gar nicht so sehr unterscheidet.
Ja, das passt ja auch sehr schön zu den Erkenntnissen unserer Folge, dass tendenziell Männer oder zumindest in jüngeren Jahren dann doch eher etwas risikofreudiger sind. Das seid ihr beide dann auch ein schönes Beispiel dafür.
Aber finde ich ganz interessant, dass so wie ich mir das jetzt vorstelle, hat Heike diese Optionsscheine gebaut und dabei eine männliche Zielgruppe vor Augen gehabt. Deswegen finde ich das nicht ganz uninteressant, also wenn wir das jetzt beide Seiten hier auch haben. Ja, lass uns doch mal kurz über einen kleinen Schreckmoment aus der jüngeren Vergangenheit sprechen. Es war so Anfang August an einem Montag, da sind auf einmal die Börsen so ein bisschen, ja, sagen wir mal, stärker nach unten gegangen. Und ich stelle mir jetzt vor, gerade für Leute, die sich damit nicht täglich beschäftigen, die vielleicht sowas hören und ihre ETF-Sparpläne haben, also dass es für die auch so ein kleiner Schock ist. Wie ist das aus eurer professionellen Sicht? Wie geht man damit am besten um?
Nicht die Nerven verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gerade wenn man einen Sparplan hat, ist ja der Vorteil sozusagen unter Anführungszeichen so in der Situation, dass man bei der nächsten Sparplanrate mehr Anteile kaufen kann. Also dementsprechend hat man ja einen rollierenden Einstiegskurs.
Ein rollierender Einstiegskurs, auch als Cost-Average-Effekt bezeichnet, zielt darauf ab, das Risiko ungünstiger Einstiegszeitpunkte zu reduzieren, indem Käufe über einen längeren Zeitraum verteilt werden. Und das führt zu einem Durchschnittspreis, der Marktschwankungen ausgleicht.
Also sicherlich, ich glaube, was keinen Sinn macht, ist sofort alles verkaufen und hysterisch werden. Also wirklich Ruhe bewahren, sich das Portfolio, sein eigenes Portfolio anschauen. Wenn das breit diversifiziert ist zwischen Aktien, aber vielleicht auch dem einen oder anderen Aktienfonds, Aktien-ETFs, dem einen oder anderen Geldmarktfonds, dann hat man damit eben entsprechend durch die Streuung eine gewisse Absicherung. Und dann kann man eben mit Vernunft reagieren und sich das anschauen. Aber ich glaube, was man eben auf gar keinen Fall machen sollte, ist da sofort die Nerven verlieren und verkaufen. Schon gar nicht bei den Sparplänen, da man eben durch diesen rollierenden Effekt wirklich kontinuierlich investiert und dann eben niedrigere Einstiegskurse hat, die dann für zukünftige Rendite wieder ein Vorteil sein können.
Und das haben wir tatsächlich auch gesehen. Die ETF-Flows sind ja auch transparent. Man kann das ja dann zwei Tage später auch über die verschiedenen Finanzanbieter nachschauen. Tatsächlich haben die Kunden zum Nachkaufen die niedrigeren Kurse genutzt. Ich glaube, man kann auch den André Costolani da noch an der Stelle noch einmal erwähnen. Der hat ja auch gesagt, wenn man in Aktien investiert, Schlaftabletten nehmen und lange schlafen und dann genau solche Momente eben nicht zum Verkauf nutzen, sondern eher zum Nachkaufen.
Und ich glaube, da unterscheidet sich auch der Spekulant vom Investor, Absolut. Der eben langfristig da in den Aktienmarkt investiert.
Genau, Heike, jetzt sagtest du gerade schon, du würdest so eine Situation so aus Anlegerperspektive dann aber schon nutzen, um vielleicht auch ein bisschen Depotpflege zu betreiben und mal so reinzugucken, bin ich denn auch eigentlich gut aufgestellt und dann halt schnell wieder zumachen oder vielleicht ein bisschen da nachjustieren. Simon, du hast gerade Costolani zitiert, der sagte, am besten einfach ignorieren und nicht reingucken. Kurz zur Erklärung noch für unsere ZuhörerInnen. André Costolani war eine der schillerndsten Figuren der Börsenwelt, der für seine humorvolle und gleichzeitig weise Sichtweise auf die Finanzmärkte bekannt war. Der Börsenexperte, Spekulant und Autor war ein beliebter Redner und Kolumnist, der komplexe Finanzthemen einem breiten Publikum zugänglich gemacht hat und dabei auch stets die Bedeutung von Psychologie und langfristigem Denken an den Finanzmärkten betont hat. Könnt ihr das vielleicht noch so ein bisschen ausführen? Also warum man ignorieren und nicht reingucken sollte?
Komplett ignorieren ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit, wo man über sein Handy sofort Zugang hat, deutlich schwieriger. Ich glaube, mit Bedacht sollte man reingehen.
Also es kommt natürlich dann auch ganz drauf an, wer ist der Anlegertyp? Bin ich jetzt eher dann doch derjenige, der alles selber bestimmen will? Oder habe ich einfach nur Sparpläne und habe es für die langfristige, sage ich jetzt mal, langfristigen Vermögensaufbau oder für die Altersvorsorge aufgesetzt? Dann kann ich natürlich immer nachkaufen, weil ich kenne ja die historischen Renditen, die natürlich ein kurzfristigeres Ziel haben, sage ich mir, nächstes Jahr mir aber ein Auto kaufen und so weiter. Ich meine, dann brauche ich vielleicht in einem Jahr schon Geld. Dann guckt der natürlich mit einem ganz anderen Horizont auf solche Bewegungen, Denen das jetzt zu kompliziert halt erscheint, deswegen verweisen wir auch gerne an die professionellen Anleger, die genau diese Umstellung dann halt auch machen, auch mit einer ruhigen Hand und sich dann genau in solchen Situationen auch drum kümmern. Und wir haben bei genau diesen Anlegern oder bei diesen Vermögensverwaltungen einfach festgestellt, dass die sich im Vorfeld schon teilweise konservativer aufgestellt haben, schon mehr Anleihen, ETFs gekauft haben und dann eben diese Liquidität praktisch genutzt haben oder Geldmarkt angelegt hatten, um dann nachzukaufen.
Genau, und ich schließe jetzt an dieser Stelle nochmal an eine andere Folge an, die wir auch hatten. Wir haben nämlich einmal auch eine sehr schöne Folge gemacht, wie man mit Kindern über Geld spricht und übers Investieren. Und da würde ich gerne von euch als Profis wissen, wie macht ihr das denn mit euren Kindern und was habt ihr denn da für Tipps für Eltern? Also was können die gut machen für ihre Kinder, damit die vielleicht später mal studieren können oder ein selbstfahrendes Auto sich ermöglichen können oder so.
Hoverboard.
Weil von Immobilien so weit möchte ich jetzt nicht gehen, ne, davon zu sprechen. Aber ja.
Im Prinzip geht es letztendlich darum, dass man einfach früh genug anfängt. Und gerade wenn man für Kinder anspart, monatliche Sparpläne auf ETFs, auf wirklich breit diversifizierte ETFs, das kann man wirklich durchaus da mitgeben an die Eltern. Das ist hier so ein MSCI World als Beispiel, ist bei uns auf der Webseite immer unser beliebtester ETF bei Endanlegern in dem Bereich. Und wenn man da langfristig anspart und weiß, das ist für ein Studium, das Kind ist, weiß ich nicht, 5 Jahre alt oder sowas, dann kann ich da schon mal 13, 15 Jahre ansparen und nehme die ganze, sage ich jetzt mal, Rendite der Aktienmärkte mit langfristig. Und das macht man wirklich mit dem ETF-Sparplan. Aber wer sagt, nee, ich will aber dann nicht irgendwie wissen, muss ich den jetzt verkaufen? Ich werde nervös, ich kann nicht schlafen. Ja. Dann kann ich da letztendlich so eine ETF-Vermögensverwaltung machen, wo ich auch monatlich 100 oder 200 Euro oder 50 oder 20 Euro ansparen kann. Also das geht auch. Da muss ich nicht einen ETF auswählen, sondern wähle praktisch eine Strategie aus, die mehr in Aktien hat oder weniger in Aktien und dafür dann mehr in Anleihen. Bin ich da ein bisschen, sage ich jetzt mal, konservativer aufgestellt. Also die zwei Möglichkeiten hat man. Das wird ja auch von vielen Anbietern angeboten, mache ich persönlich selber auch. Mein Sohn ist schon erwachsen, der agiert selber an der Börse, aber letztendlich für die Kinder macht es auf jeden Fall Sinn, über ETF-Sparpläne zu investieren.
Genau, also ich glaube, da ist es macht Sinn, einfach so früh wie möglich dann ein Kinderdepot zu eröffnen, was wir auch eben bei Morgenfund kostenfrei anbieten. Also dementsprechend hier Kinderdepots eröffnen und früh mit dem Investieren und Anlegen für die Kinder beginnen und da regelmäßig dann in Sparplänen, ETF-Sparplänen oder eben auch in Sparplänen auf digitale Vermögensverwaltungen zu investieren, sodass die Kinder dann mit 18, damit es dann aber muss man aufpassen, mit dem 18. Geburtstag kommt man dann als Eltern nicht mehr ran an das Geld. Das ist bei uns gerade gewesen. Also da hat das Kind das dann automatisch, wenn dieses Depot auf das Kind lautet und kann dann entsprechend weiter selber investieren. Aber ich glaube, so bringt man die Kinder auch da ran ans Investieren, wenn sie dann schon eine Basis von den Eltern mitbekommen. Und es geht jetzt auch nicht darum, sofort die Riesensummen auf monatlicher Basis anzusparen, sondern da macht es auch schon Sinn, mal die 25-Euro-Sparpläne, sodass eben peu à peu kleine Summen auf monatlicher Basis angespart werden.
Willst du auch das Gelernte direkt in die Tat umsetzen und gleich mit der Geldanlage loslegen, hast aber immer noch ganz viele Fragen rund ums Thema? Dann sei am 30. September live mit dabei, wenn wir die ExpertInnen von Xtrackers und Morgenfund zu einer Live-Session bei uns im Studio haben. In den Shownotes findest du die Links zu Xtrackers und Morgenfund und zur Anmeldung für die Live-Session. Und jetzt geht's weiter mit viel Finanzwissen im Podcast.
Ja, du hast es ja gerade eben gesagt, mit 25 Euro monatlich kann man schon anfangen. Das ist ja für viele durchaus machbar. Ich stelle mir jetzt aber natürlich auch vor, dass ihr irgendwann zu euren Kindern gegangen seid und denen auch wirklich erklärt habt, wie man sich die Aktienmärkte anguckt. Also, oder habt ihr das gemacht? Habt ihr eure Kinder relativ früh an die Börse rangeführt so? Und dass ihr wirklich aktiv auf die zugegangen seid, um denen zu erklären, das und das passiert da?
Oder kommt das automatisch, weil man dann irgendwie am Abendbrottisch
ja,
so
genau,
über den
da
Tag
so, ja.
redet und dann kommt natürlich das
kommt
Thema
automatisch
auf.
Und die Kinder haben ja Wünsche und die wollen ja dann auch später mal studieren oder auf eine Schule gehen oder möchten sich auch mal eine schöne Urlaubsreise gönnen. Und da kommt schon die Frage auf, wie kann ich das denn am besten erreichen? Und dann kann man halt sein Taschengeld, was aufs Girokonto kommt, nicht komplett ausgeben, sondern Teile da auch schon wegsparen. Und dann habe ich da auch selbst das letztendlich in der Hand, was ich später mit meinem Geld mache. Also solche Themen werden da schon durchaus am Abendessentisch diskutiert.
Ja, und die Kinder bekommen es natürlich auch so von der Außenwelt mit und fragen dann entsprechend auch nach, wie funktioniert das? Wahrscheinlich bei dir auch. Was machst du denn eigentlich, Papa?
Genau.
Was ist ein ETF? Genau. Also da ist das Interesse sicherlich der Kinder da, aber das muss natürlich auch von den Eltern gefördert werden. Und da versuchen wir schon sehr viel und offen darüber zu sprechen und ihnen auch immer wieder dann Informationen zukommen zu lassen.
Jetzt kann man ja auch, wenn man sich fürs Investieren interessiert, so die letzten Monate auch überhaupt nicht am Thema Tech-Aktien vorbei. Die haben ja dann doch sehr den Markt getrieben. Wie schätzt ihr das ein? Wird das auch so weitergehen? Jetzt gerade läuft das ja nicht ganz so gut.
Also ich glaube, es ist natürlich so, dass es ein gewisses Klumpenrisiko da immer noch gibt. Aber natürlich ist es klar, dass man gerade immer solche Klumpen auch vielleicht im Auge behalten sollte, auch als Investor, und sich dann anschauen sollte, was ist denn in meinen Produkten enthalten? Habe ich hier über 2, 3 Produkte überall die ähnlichen Aktien drin, dann muss ich vielleicht mal da ein bisschen umschiften.
Und vielleicht kann ich da kurz noch ergänzend sagen, also es gibt ja auch da jetzt schon Angebote auf der ETF-Seite, so zum Beispiel MSR World, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. So ein Format gibt es jetzt auch ohne USA-Aktien. Warum USA? Weil da natürlich der Tech-Anteil durch die glorreichen 7 so groß geworden ist, dass ich letztendlich da schon diese Klumpenrisiken drin habe, die du erwähnt hattest, Heike. Ob das dann mal so weitergeht, das wissen wir alle nicht. Deswegen geht es ja auch darum, dass man breit diversifiziert und einfach so gut wie möglich einfach versucht, sein Portfolio breit aufzustellen. Und da kann man einfach, wenn man da glaubt, okay, ich weiß es nicht, dann gehe ich einfach ein bisschen defensiver rein und kaufe so ein ETF World ex USA und kaufe mir halt so ein Artificial Intelligence ETF dazu, um dann bewusst das Exposure zu haben. Und wenn ich der Meinung bin, das läuft nicht mehr, dann verkaufe ich das, kann aber den anderen Bestandteil zum Beispiel drin halten. Also diese Feinsteuerung, die kommt ja auch oder ist jetzt ja auch möglich, weil es mehr Produkte auch gibt von den verschiedenen Anbietern und einfach mehr Auswahl auch gibt. Und die kann ich auch so intelligent im Portfolio selber umsetzen.
Als die glorreichen 7 oder auch Magnificent 7 bezeichnet man die 7 größten und einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt. Martin, welche sind das denn?
Jetzt werde ich hier geprüft, ja. Es sind Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla.
Top.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, das sind sehr bekannte Unternehmen und sicherlich keine Geheimtipps, aber ich möchte von euch gerne wissen, Heiko und Simon, habt ihr denn ein paar Tipps für Anfänger? Also gerade irgendwas, worauf sollte ich achten oder was sollte ich mal eben nicht machen?
Also ich glaube, ganz klar, was man machen sollte, ist beginnen zu investieren und dann eben, wenn man gerade über einen Sparplan, das ist klar. Ich glaube, das größte Don't ist, nichts zu tun und nicht zu investieren. Aber ansonsten ist es wirklich anschauen, was man macht. Und man muss sich damit wohlfühlen. Man muss wissen, was man tut und es ansonsten eben wirklich in professionelle Hände geben.
Ja, man kann auch ganz einfach anfangen auf der Anleihenseite. Mhm. Da habe ich nämlich nicht so eine hohe Schwankungsbreite. Ist deutlich konservativer, als wenn ich jetzt gleich in die Aktienmärkte reingehe und mir überlegen muss, ist da jetzt zu viel Tech drin oder nicht? Also es einfach machen ist, glaube ich, das Richtige. Nicht zu kompliziert für den Anfang. Einfach mal Erfahrung sammeln und dann Step by Step weitermachen.
Und jetzt seid ihr dran. Wir wollen von euch wissen, wie hat euch die 2. Staffel von Expedition Investment gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr Bock auf eine weitere Staffel habt. Entweder direkt bei eurem Podcast-Player oder auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram oder TikTok oder per Mail an podcast@mint.de. Mint mit MJNT geschrieben.
Oder an wirte.penzorn@dasinvestment.com. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wenn ihr auch noch ganz persönliche Fragen habt, etwa zu eurem Portfolio, verschiedenen ETFs, Aktien, Anleihen oder ähnlichen Finanzthemen, dann meldet euch für unsere gratis Online-Session am 30.09. an. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Genau, hatten wir am Anfang auch schon darauf hingewiesen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den 30.09. Ja, bis dahin, macht's gut.
bleibt investiert und ganz wichtig, redet über Geld und was man Gutes damit machen kann. Ja.
Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an all unsere Gesprächsgäste, die uns in den vergangenen Wochen mit wertvollem Input versorgt haben.
An unsere Sponsoren von X-Trackers und Morgenfund.
Sowie an das ganze Team von Expedition Investment.
Und die Credits werden heute gelesen von unserem lieben Kollegen und Feel-Good-Manager Stefan Wormuth.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Hosts Birte Penzorn und Martin Formwerk-Brückner. Redaktion David Siems. Schnitt, Produktion und Sound Yannick Fleming und Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch gerne auch auf TikTok oder Instagram. Lieber TikTok.